Liebe deutsche Basketballfans, es ist ein neues Zeitalter angebrochen. Der deutsche Basketball ist sexy.
Dieses Team, dieses Schicksalsteam.
Ich krieg direkt Gänsehaut.
Ja, so.
Wir sind ready für Berlin. 4 Final Four Teilnehmer stehen fest. 3-mal davon gingen wir ins Spiel Nummer 5. Und 2-mal davon waren es auch richtig schöne Basketballspiele. Das andere hast du gemacht, zusammen mit Körny gestern. Per, deine ersten Eindrücke nach diesen wilden, also mitunter schon sehr, sehr wilden Spielen, natürlich gekrönt das Ganze an Wildheit von Spiel 5 Barcelona gegen Olympiakos Piräus.
Also, wir müssen uns jetzt erstmal auch darauf einigen, dass wir uns in manchen Teilen unterstützen, weil ich konnte ja zum Beispiel das Schlussviertel und die Verlängerung gar nicht sehen. Das heißt, obwohl es wahrscheinlich klüger gewesen wäre, wenn wir einfach quasi Barça Olympiakos so Mitte zweites Viertel einfach angefangen hätten zu kommentieren und den Rest machen wir einfach, oder es ist so eine Reaction-Show von uns einfach. Sie halten auf uns drauf und wir gucken ein anderes Spiel. Deswegen, da musst du mir natürlich aushelfen. Ansonsten, generell überwiegt, glaube ich, dieses Meme, irgendwie dieses, es gibt so einen Willem Dafoe, da ist er fix und fertig oder wirkt er überfordert und es ist quasi, dass die Berliner Polizei, da die 4 Teams im Final Four heißen werden, unter anderem Panathinaikos, Olympiakos und Fenerbahce, das sind natürlich 4 3 sehr, sehr leidenschaftliche Fanbases, da müssen wir natürlich... muss sichergestellt werden, dass da alles mit rechten Dingen zugeht und gesund und munter alle bleiben. Das ist das Erste. Es ist eine mega Zusammensetzung. Ich freue mich. Ich habe Bock auf das Rematch zwischen Olympiakos und Real im Halbfinale. Das ist ja schon eine Ansage. Und dann gibt es die Chance auf das griechische Derby im Finale. Es gibt die Chance auf, was weiß ich, Ataman gegen die Königlichen. Pana hat ja schon 2-mal gewonnen in der regulären Saison. Also es gibt so viele. Das ist das Erste. Ich glaube, ich starte mit: Wie sieht das Final Four aus? Und das ist erstmal ziemlich ziemlich geil. Und davon können wir dann in die Spiele starten und was da los war.
Ja, dann lass uns doch beginnen mit dem ersten, oder? Am Dienstag, Maccabi Tel Aviv scheidet aus gegen Panathinaikos Athen. Es war ein Spiel, in dem man eigentlich schon im ersten Viertel wusste oder zumindest eine Bange werden musste um Maccabi, weil die eigentlich den perfekten Start erwischen und dennoch schaut man dann auf die Anzeigetafel und das sind irgendwie nur 2 Punkte Unterschied und Panna dann hinten raus mit Kendrick Nunn überragender Scorer. Ist er wirklich der beste Scorer der Euroleague, so wie er behauptet hat? Er hat es zumindest in den letzten 3 Spielen dieser Playoff-Serie deutlich so gezeigt.
Ich kann mich an keinen ähnlichen Run erinnern. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es 3-mal so auch einfach heftigstes Shotmaking, eine Offense quasi über weite Strecken alleine am Leben gehalten. 3 Spiele, die ja quasi 2 von denen Do-or-Die-Spiele. Also das ist schon insgesamt irgendwie so gegen dieses Momentum. Es fühlte sich ja an, als wäre wirklich Maccabi einfach zu viel für Panna, als wären sie die geschlossenere Mannschaft, als hätten sie... hätten sie das klarere defensive Konzept, als würden sie es wirklich eben diesen beiden, den paar Waffen, die Panna so hat, als würden sie es so schwer machen, dass da wirklich, dass sie sich aus einem Konzept regelmäßig gute Würfe rausspielen können. Und dann einfach dagegen an, irgendwann einfach einen Spieler zu haben, der gefühlt alles, was er hochwirft, geht rein, Selbstbewusstsein ohne Ende. Aber für mich ist immer noch so, ich weiß es nicht. Ich glaube, weil die Sachen individuell nicht so krass aussehen, bin ich bei ihm immer so ein bisschen vorsichtig. Für mich, ich würde ihn jetzt immer noch nicht irgendwie als besten Scorer haben. Ich bin unglaublich beeindruckt von seiner Leistung. Das ist wirklich Wahnsinn, wie viele wichtige Würfe er getroffen hat in dieser Serie, wo es so knapp zuging. Und trotzdem ist es so, ist das Paket, was er so, das Package, was er für mich hat, ist so ein bisschen zu klein. Es ist manchmal nicht fancy genug. Es ist quasi irgendwie so seine Midrange-Jumper, seine Jumper, die am Mann schon tough los wird und so. Aber irgendwie kriege ich das nicht über meine Lippen jetzt zu sagen, so, das ist für mich der beste Scorer der Euroleague oder der Playoffs.
Es sieht halt nie so aus, als wäre es irgendwie wiederherstellbar, reproduzierbar, was er da macht. Und dann passiert aber doch die gleiche Aktion, 4-mal hintereinander. Und man denkt sich, wie hat er den jetzt wieder gemacht? Es ist so ein typischer Miami Heat-Spieler, das muss man wirklich sagen. Also ist ja ebenfalls durch Heat-Culture gelaufen, durch Eric Spoelstras Schule da. Ungedraftet und die haben jedes Jahr einen Spieler mindestens im Kader. Ne? Shoutout an Ex-Kreisheimer Haywood Highsmith, jetzt aktuell diese Saison. Und ich denke, das kann doch nicht sein, dass der all diese Würfe trifft. Und dann ist es das nächste Spiel und der trifft wieder all diese Würfe, trifft wieder all diese Würfe. Und jetzt also in der Euroleague, Kendrick Nunn, nach den Leistungen vermute ich auch, dass einige NBA-Teams doch wieder sehr interessiert sein werden an seinen Diensten für die kommende Saison.
Ja, das kann gut sein. Er hat natürlich erstmal das Eisen geschmiedet, solange es heiß ist, hat direkt hier mit Giannakopoulos einen Vertrag ausgemacht. Da hätte mich schon nochmal die Summe interessiert, weil das ist ja wirklich, also zu einem heißeren Moment gefühlt irgendwie zwischen Spiel 4 und Spiel 5, wo er 3x 6 oder 27 macht, da einen neuen Zweijahresvertrag zu unterschreiben, das ist schon, glaube ich, das dürfte sehr lukrativ gewesen sein. Erstmal eine Frage muss ich noch vor der Serie stellen, weil ich jetzt quasi offiziell Team Medien bin. Wie bist du mit deinen Takes verheiratet? Ich kann mich erinnern, wir hatten diesen XXL-Podcast und ich meine, du hättest dich ja so Richtung Maccabi positioniert und auch Richtung Fener, Monaco ist chancenlos. Guckst du dann die Sachen, kannst du dich davon manchmal lösen oder guckst du einfach die Sachen auch nur noch, um Recht zu haben oder rootest du dann für jemanden? Weil ich habe mich dabei erwischt, aggressiv mir zu wünschen, dass du viel falsch liegst, dass es hinterher klar werden würde, dass ich das richtige Näschen hatte. So, da kam sehr viel Kompetitives, Schlechtes in mir heraus. Ich saß mal mit Kearney zusammen, ich so, war fix und fertig, hat gefragt, warum bist du so interessiert? Warum bist du so ein harter Monaco-Fan? Und dann dachte ich, fucking Ulrich, wie wollte mir erzählen, die wären chancenlos. Wie bist du da unterwegs? Bist du ein besserer Mensch als ich oder wie geht's dir?
Ich glaube nicht ein besserer Mensch. Ich glaube nur, dass man daran sieht, ich bin ja froh, wenn ich in irgendwas weniger der Rookie bin als du. Ich glaube, sonst kann man alle Bereiche des Lebens durchgehen und es wäre andersrum. Aber in dem Fall muss man einfach sagen, wenn man das mal für ein paar Jahre gemacht hat, dann weiß man, wie dumm man ist. Also man versteht dann immer mehr, wie sehr man keine Ahnung hat von irgendwas. Und selbst wenn man eine Meinung hat, die sehr stark ist, dann wird die sehr gerne sehr stark widerlegt und dementsprechend ist man dann gar nicht mehr verheiratet. Ich meine, ich stehe immer dazu, ich stehe gerne dazu, was falsch gesehen zu haben oder was falsch eingeschätzt zu haben. Aber ich bin jetzt nicht davor und bin so, wenn Mike James also, jetzt doch mal ein gutes Playoff-Spiel haben sollte, zu dem kommen wir übrigens noch, dann ruiniert das alles für mich. Sondern ich denke mir schon, ja, ich weiß, dass ich nichts weiß.
Gut, ich finde das ehrlich sehr. Du bist ja echt dann ein egoloser Medien-Talking-Basketball-Head. Das finde ich, wahrscheinlich liegt das auch viel daran, wie erfolgreich du da geworden bist. Das ist wirklich sehr sympathisch. Erfrischend anders.
Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob das so eine andere Einstellung ist im Vergleich zu ich habe das Gefühl, alles andere ist ein bisschen eine ungesunde Einstellung, wenn man dann davor sitzt und ich denke, fucking Mike James, jetzt hat er einen Wurf getroffen, oh nein. Aber zu der Serie vielleicht noch eine der Sachen, die...
Erzähl mir von der Serie noch.
Ich meine, natürlich eine die Thematik schlechthin, die das Ganze umweht hat. Was heißt die Thematik schlechthin? Diese Serie wurde von vielen Thematiken umweht. Sportlich gesehen, Wade Baldwin natürlich, der mehr oder weniger für die komplette Serie ausgefallen ist letztendlich. Wir haben viel darüber gesprochen, auch on-air nochmal. Inwiefern das Maccabi denn überhaupt zu einer schlechteren Mannschaft macht. Was ich noch sehr spannend fand als Takeaway von dieser Serie ist, dass es gar nicht die Serie war, die ich erwartet hatte, was die Spielgestaltung anging, die Art und Weise, den Charakter der Spiele. Wir hatten ja irgendwie alle damit gerechnet, dass Panathinaikos vielleicht mit der Defensive ein bisschen mehr den Stempel aufdrücken kann dieser Serie und dafür offensiv ebenfalls gerne mal stagniert unter Ergin Ataman. Das ist jetzt insgesamt die Serie mit dem höchsten Offensivrating gewesen. Beide Teams mit über 120er Werten, was die Offensive angeht. Also natürlich auch wirklich unglaubliches Shotmaking. Aber warst du nicht auch von der Defensive von Panathinaikos so ein bisschen... Wenn nicht enttäuscht, dann erstaunt, dass die doch so wenig zusammelt.
Ja. Ich war sehr enttäuscht. Ich dachte, das wäre wirklich das absolute Prunkstück. Ich dachte, sie wären in der Lage, irgendwann auch Mitte, drittes, Viertel, Anfang alles wegzuswitchen. Und dann ist es eben, zwingen sie Maccabi dazu, dass sie wirklich nur Alleinunterhalter, nur Brown und Baldwin in 1-gegen-1-Situationen sind. Und dann gibt es viele lange Zweier, die contested sind. Und ich habe mir das nicht vorstellen können. Es sah anders aus. Grant viel weniger gespielt, weniger Leidenschaft in dieser, in diesen ganzen Rotationen. Das war alles nicht so gritty, nicht so eng, wie man sich das sonst vorstellt. Es war teilweise auch taktisch für mich schwach, wie es gibt ja so manche Actions, die siehst du kaum noch, also dass sie, dass Maccabi in der Lage war, zum Beispiel in Bled, dass der so eine Serie so dominieren kann, einfach indem er jedes Mal von den Pick-and-Rolls, also das macht er hervorragend, das ist die große Qualität, die er hat, einen Pick-and-Roll zu pullen, das bedeutet schnell weit weg vom Screen zu kommen, um somit, dass die Wege einfach lang werden, ja, dass der Große eben lange da bleiben muss, dass er dann entweder einen Alley-oop-Anspieler hat oder jemand anders findet, dann wird er seine Würfe schnell los, das heißt, das macht er schon gut, aber dass es dann einfache Skip-Pässe gibt auf die Weak-Side. Ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie gesehen habe, dass es wirklich ein Pick-and-Roll ist und es ist ein Lift-Guy, also jemand, der dann hochkommt im Rücken des Pick-and-Rolls, es ist ein Pass und es ist ein freier Dreier. Solche Aktionen siehst du eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Die Hilfesysteme sind immer cleverer, mehr von der Strong-Side. Einfach so ein bisschen lassen sie den Offensivspieler ja im Dunkeln tappen, wo genau jetzt die Hilfe herkommt. Und es sind viele kleine Fenster und nicht ein großes offenes. Da war ich wirklich fast schockiert. Und dann hat man, finde ich, gesehen, dass die letzten fünf Viertel, die Panna verteidigt hat, ganz anders aussahen.
Ja.
Dass sie da einfach wieder diesen Gang gefunden haben, den sie vorher hatten. Ich fand, sie wirkten auch, als würden sie wirklich auseinanderfallen. Sie wirkten frustriert, sie hatten keine gute Körpersprache. Die Backup-Center-Situation war horrende. Und deswegen, dass es da nochmal einen Drehpunkt gibt und dass Panna das nochmal findet, das hätte ich nicht gedacht. Und aber wie gesagt, das ist, sie brauchen diese Defensive. Und es hat mich gewundert, dass sie quasi dreieinhalb Spiele brauchen, um zu verstehen, okay, wir können einfach Maccabi ersticken. Wir können die kleineren Ballhändler oder die Bartholomeus und Blatts dieser Welt wirklich auch mit Aggressivität und in die Deny-Situation. Und wenn wir wirklich alles tun, dann können wir ihnen das Leben schwer machen, weil das sah so viel besser aus, was Maccabi gespielt hat in den ersten drei Spielen.
Sehr interessant finde ich auch die ganzen Personalien abseits des Parketts natürlich. Also Ergin Ataman, der im Prinzip ja schon seinen Abschied verkündet hat, wenn die Serie verloren gehen sollte, das hat sich jetzt nicht ereignet. Das wäre sehr spannend gewesen zu sehen, ob er dann wirklich durchzieht. Ich finde, Ergin Ataman muss man sowieso an der Stelle vielleicht mal ein bisschen anders einstufen. Vielleicht sieht man den noch nicht klar genug, aber ich habe mir das während der Serie gedacht, Ergin Ataman ist eigentlich der Entwurf eines NBA-Coaches viel mehr als eines Euroleague-Coaches. Auch wenn man so gedanklich nochmal die Runs mit Anadolu Efes durchgeht, weil taktisch, spieltaktisch, wie gerade von dir beschrieben, und was Anpassungen, was vor allen Dingen schnelle Reaktionen auf gegnerische Defensivkonzepte und ähnliches ist es sehr langsam für mich, ist es sehr behäbig, sehr viel, wir spielen unser eigenes Spiel. Und offensiv ist es für mich auch nicht immer, es ist so träge, es ist sehr Pick-and-Roll-heavy, sehr ISO-heavy. Und vielleicht ist Ergin Ataman einfach der beste Manager von Stars in der Liga, wobei wir da ja natürlich zu Saisonbeginn auch andere Dinge gehört haben. Aber jetzt hat er auch wieder, ne? Er hatte Vasilij Micic, jetzt hat er jemanden wie Kendrick Nunn, jetzt hat er jemanden wie Kostas Lukas, den du dann einfach den Ball gibst und sagst, jetzt mach für uns.
Ja, ich war überrascht, ob der durchweg positiven Reaktionen oder wie die sich in den Armen lagen, wie die Spieler sich auch auf der Bank gefreut haben und auch mit Ataman die Ansprache danach. Ich war mir nicht sicher, dass es, wie beliebt der wirklich ist bei Spielern generell und wie auch beliebt der jetzt sind. Klar gibt es normalerweise Abnutzungserscheinungen, das heißt, wenn so Dynamiken ins Negative kippen, ist es oft nicht in der ersten Saison, sondern eben vielleicht in der zweiten oder erst im dritten Jahr. Trotzdem glaube ich, ein Gefühl dafür zu haben, oder einigermaßen einschätzen zu können, ob das jetzt die normale Freude ist, wir ziehen ins Final Four, die natürlich da ist und dann liegt man auch mal oder dann umarmt man auch mal einen Trainer, von dem man am nächsten Tag wieder sagen würde, das ist Nasi. Aber da war trotzdem mehr. Also da war wirklich so auch mit für ihn gewonnen. Er hat irgendwie so angekündigt, nicht zu spielen. Dann hat er nochmal bekannt gegeben, das hätte er niemals gemacht und so. Ich weiß nicht, da lag mehr Liebe in der Luft zwischen Mannschaft und Trainer, als ich das erwartet hätte. Und du hast schon recht. Was man natürlich auf keinen Fall von einem NBA-Trainer gesehen hätte, wären, dass Lukas die letzten fünf Minuten nicht spielt.
Ja, wobei das für mich ein bisschen mysteriös ist, ob das jetzt wirklich spieltaktisch war.
Glaubst du, es war Verletzungs... Also es hätte für mich taktisch zumindest gepasst. Also es war ja, schon ja, es so, Brown, wir nehmen einfach, es ist klar, nein, wir verteidigen Brown und da so damit stoppt das Regen ja. So. Karl-Heinz Hackes hat das hervorragend gemacht und das war einfach, fühlte sich gerade rhythmisch an, es wäre auch für mich kein richtiger Wechsel gewesen. Du hast Nunn offensiv, es ist genug und du hast dann einfach mit Grant und Karl-Heinz Hackes einfach keine defensive Schwachstelle und du zerstörst einfach das Maccabi-Team. Es war genau das Richtige. Ich konnte die Reaktion, ich habe die Wiederholung nicht mehr davon gesehen. Ich konnte da nicht so richtig eintauchen. Es gab diesen einen krassen Ärger von Slukas. Trotzdem, er saß da. Wenn er irgendwie verletzt wäre oder irgendwas wäre, dann würde er nicht da sitzen, sondern dann würde er.
Ja, denke ich, dachte ich mir auch.
Irgendwo anders sitzen und dann kommen die Trainer und dann wird gecheckt, ob irgendwas geht und dann setzt sich wieder hin. Das war so ein typischer, weil wir sehen ja oft Offense-Defense-Wechsel auch bei Slukas. Das heißt, ja. Die Idee, okay, er tut uns manchmal defensiv weh und wir bringen ihn für die Offensive, die gibt's schon. Mein Gefühl war tatsächlich, dass es taktisch war und dass sie es trotzdem zusammengehalten war und auch seine Reaktion von Slukas dann hinterher war, so für das Erste, was er macht, zu Ataman zu gehen und sich wirklich unglaublich zu freuen. Deswegen, das ist, glaube ich, was als NBA-Trainer dein Superstar, das große Signing nicht zu spielen zu lassen in Spiel 5, die letzten 5 Minuten, da kommst du vielleicht nicht mehr von zurück von so einer Geschichte.
Ja, das stimmt. Ja, Slukas hat dann danach im Interview gesagt, oder wurde darauf angesprochen zumindest, dass er irgendwie auch eine Zerrung hat. Er hat ihn 2-3 Mal zum Scorers-Table gebracht, was man ja jetzt nicht unbedingt macht mit einem verletzten Spieler. Es sah für mich mehr so aus, Slukas kommt jetzt doch nicht.
Ja.
Das tut man jetzt nicht, weil man weiß, dass der Spieler wirklich eine Verletzung hat. Jedenfalls Panathinaikos, sagen wir mal so, nicht unbedingt der sympathischste Verein, der da jetzt im Final Four steht. Also gerade die Vorfälle nach Spiel 1, Giannakopoulos, der sich meiner Meinung nach klarem Antisemitismus bedient in der Öffentlichkeit, um auf die Refs zu schimpfen, ist etwas, womit aus meiner Sicht die Euroleague auch nochmal umzugehen hat. Also wo man auch nochmal schauen muss, ob das nicht vielleicht irgendwelche Folgen haben könnte. Weiß nicht, inwiefern da hinter den Kulissen Gespräche stattfinden. Ergin Ataman, klar, das ist dann nicht das gleiche Level, aber auch seine Aussagen halt, ne, teilweise schwierig während dieser Serie. Es ist ja dieser Mythos, der Panathinaikos auch so ein bisschen gibt und der Giannakopoulos so ein bisschen umgibt, dass man nie weiß, was machen die als nächstes, was passiert da jetzt als nächstes. Aber gerade nach dem Ende von Spiel 1 war das für mich schon deutlich drüber und eigentlich auch was man in der professionellen Sportliga nicht sehen möchte.
Nee, stimme ich dir zu. Das war völlig unwürdig, auch mit Mangel. Also diese ganze, ich würde Giannakopoulos tatsächlich ausklammern. Das ist für mich, vielleicht sollte man das nicht, vielleicht sollte man das genau nicht machen. Einfach, das fällt bei mir einfach auf mittlerweile taube Ohren über die Jahre. Hat er sich einfach für mich einfach geoutet, als dass man es am besten mutet, was von ihm kommt. Aber vielleicht ist das genau nicht die richtige Reaktion, wenn es so in so ein gefährliches Fährwasser rutscht, dass man einfach nicht sagen kann, das ist der verrückte Besitzer, lassen wir den mal quatschen. Ansonsten finde ich diese, generell wenn eine Mannschaft, eine Fanbase und der Trainer quasi inbounds, also noch innerhalb der Grenze irgendwie, dieses Überemotionalen, dieses Verrückten, das finde ich schon noch angenehm tatsächlich. Ich mag das. Ich finde das, solange das sportlich bleibt, ich finde auch solange die, da kommen wir später noch zu, so die letzten Sekunden, Monaco und Fenner, aber auch auf Messers Schneide in Spiel 4, wo es dann wirklich dazu kommt, okay, kommt es jetzt hier zu Ausschreitungen, das ist natürlich ein schmaler Grat, aber wenn es nicht dazu kommt, sondern es ist wirklich nur die erste Reihe und es sind Beschimpfungen und es ist so viel Emotionalität und Energie, das ist für mich eigentlich noch was gerade mit Blick auf Dubai, auf London Lions und Paris und wie auch immer so, was ich fast jetzt noch mehr wertschätze, wenn das Sinn macht. Also normal, also nochmal, solange es irgendwie noch so vertretbar bleibt, weil ich, das ist für mich der Mythos des europäischen Basketball. Keine Ahnung, wenn ich mit meinem Vater gesprochen habe früher, der hat gesagt, der hat Auswärtsspiele gehabt und die haben für die Auswärtsmannschaft die Bälle in ein Eisfach getan und beim Warm-up konnten die quasi sich gar nicht warm machen, weil die nicht gedribbelt haben und deine Hände kalt wurden, wenn du sie benutzt hast. Dann finde ich das eine geile Geschichte so. Dann mag ich das. Und die heißen Münzen, ja, natürlich, es darf keiner verletzt werden, aber so, wenn das halt, ich will auch nicht, dass die Euroleague zu squeaky clean, nur noch die so geleckten Arenen und wir haben alles im Griff und weiß ich nicht. Ja? Also das ist für mich tatsächlich auch ein schmaler Grat.
Ja, kann ich nachvollziehen. Es gibt für mich dann allerdings natürlich, und für dich ja auch,
mit Sicherheit. Ja, diese ganze politische Grenze, das ging gar nicht. Das ist für mich, das ist auch eines, vielleicht eines Champions oder ein Final Four Teilnehmer nicht würdig. Das ist generell für einen Sportler einfach unwürdig. Auf der anderen Seite nur eine reine Schiri-Diskussion oder dass sich ein Ataman hinstellt und sagt, er wird nicht mehr coachen. Sowas bringt einfach Würze. Sowas finde ich, das finde ich okay. Ich habe lieber drei Atamans in der Liga als keinen Ataman.
Ja, ist auf jeden Fall mehr Fressen für uns. Das stimmt. Es gibt mehr zu tun, mehr aufzuarbeiten für uns. Okay. Panathinaikos steht also im Final Four. Dann gehen wir doch weiter. Zum Gegner von Pana, Fenerbahce Istanbul im Halbfinale. Fener setzt sich durch auf die dramatischste Art möglich. Apropos Geschichten, die nur der Sport schreibt, so schön. Wer macht natürlich den entscheidenden Wurf? Wer macht das Spiel zu? Trifft den Game-Winner? Es ist Nick Kalates, der Mann, der mit Saruta Sasikevicius gemeinsam nicht die besten Erfahrungen gemacht hat in der Vergangenheit. Es ist ausgerechnet Nick Kalates, der vorher 1 von 8 von der Dreierlinie war, glaube ich, oder 2 von 9, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Er macht das Spiel zu. Mike James, ein Lebenszeichen im letzten Playoff-Spiel. Es reicht allerdings nicht. Und du hast mich vorhin schon gefragt zu meinen Takes, wie sehr ich zu meinen Takes verheiratet bin. Die Wahrheit ist, es gibt Abstufungen. Es gibt ein paar Sachen, über die man redet und dann denkt man sich, ja, das könnte stimmen, könnte vielleicht nicht stimmen. Es gibt so ein paar Einstellungen, die hat man, von denen man felsenfest überzeugt ist. Und in diesem Rahmen möchte ich dir folgende Zahlen schnell vorlesen, wenn du es mir erlaubst. Saison 2021-22. 33,8% aus dem Feld, 26,8% von der Dreierlinie. Saison 2022-23, 33% aus dem Feld, 22,2% von der Dreierlinie.
Das sind Playoffs oder das sind reguläre Saison? Das sind Playoffs, das sind die Playoffs.
Und Saison 2023-24, 32% aus dem Feld, 30,8% von der Dreierlinie. Um wen könnte es sich hier handeln?
Das ist atemberaubende Konstanz auf jeden Fall.
Mike James ist für mich kein Performer in wichtigen Spielen. Ich habe es in dem letzten Podcast lang und breit erklärt. Ihr habt mich alle, ich habe so viel Zweifel und Backlash noch nie bekommen, auch aus unserer Magenta-internen Euroleague-Gruppe. Aber ich bleib dabei, auch nach dieser Serie, auch wenn er jetzt in Spiel 5 einen großen Wurf getroffen hat, kurz vor Schluss, und endlich aufgetaucht ist in der Serie. Aber es ist halt einfach viel zu wenig über die 5 Spiele hinweg. Mal wieder, so wie eigentlich jedes Mal, wenn wir Mike James in den Playoffs sehen.
Ja, ich glaube, die Stichprobengröße ist jetzt langsam, die ist jetzt, ja, natürlich groß genug, um das so stehen zu lassen. Man ist dann ja auch manchmal so Gefangener des Moments und ich habe mich auch auf diese, ist er umgeknickt, ist er nicht ganz fit, Geschichte eingelassen. Ich finde, er sah nicht sehr, sehr explosiv aus. Trotzdem bin ich fast schockiert, dass es gelingen kann, Mike James das Leben so schwer zu machen. Die Würfe, die er getroffen hat, also er hat vielleicht eine Handvoll guter Looks genommen, die ganze Serie. Es war meistens der noch bevor, also wenn er seinen Mann geschlagen hat, dann ist eben immer gerade bei Kalates, der ihn wirklich in vielen Situationen perfekt gelesen hat, haben wir auch ständig drüber gesprochen, die sind gut befreundet, die kennen sich aus Panazeit, also hat ihn wirklich hervorragend gelesen und selten hat er jemanden glasklar geschlagen, sondern immer noch so, dass jemand so ein bisschen auf seiner Hüfte oder direkt hinter ihm ist. Die Hilfen kamen so früh und das kann dich ja eigentlich nicht überraschen. Also normalerweise ist es ein Adjustment für einen Spieler wie einen Kendrick Nunn beispielsweise, der das erste Mal in New League Playoffs ist und der kriegt andere Looks in der regulären Saison und auf einmal sagt er, was passiert hier in dem Spiel 2? Aber jemanden wie Mike James, dass da keine klare Idee besteht, wie sie das bestrafen. Sie hatten phasenweise, wo einfach diese frühen Pässe gespielt hat, die frühen Bodenpässe, und dann jemand anderes einen direkten Closeout attackieren konnte. Aber generell, die, also wenn du die Würfel zusammenschneiden würdest, dann sind auch sogar für Mike James von 10 Würfen wirklich 5, 6 katastrophale Würfe dabei. Also er hat es nicht geschafft, auch nicht mit seinen Stepbacks, auch nicht mit seinen Dribbelorgien, nicht in den 1 gegen 1 Situationen, sich auch dann einfach einen klaren Stepback mit Separation rauszuarbeiten. Das sah alles so ein bisschen sumpfig aus, er sah nicht explosiv aus, es sah also wirklich unrhythmisch. Ja, das war, wie gesagt, vielleicht hören wir noch, ob er sagt, vielleicht sagt er selber noch, ob wie fit er war, aber wie du schon sagst, ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass er jedes Jahr verletzt ist, ist sehr gering. Ich fand, Jacek Vitus hat das überragend gemacht, defensiv. Sie haben für mich teilweise wirklich deutlich besser gespielt, wenn es mehr Leute, mehr Diallo, ein bisschen mehr, also sie spielen dann ja auch immer noch, auch mit Okobo kommt dann ja irgendwie rein und spielt gefühlt das Gleiche, aber ja. Es gab schon Phasen ohne ihn, wo es wirklich einfach fluider aussah. Vor allen Dingen sind sie schneller in ihre Plays gekommen. Sie haben die 1-gegen-1-Situation, die sie manchmal erst dann mit 5, 6 Sekunden starten, nachdem sie alibimäßig durch so ein paar Actions durchgegangen sind. Das sah ja in anderen Besetzungen einfach wirklich besser aus. Trotzdem eine toughe Serie, eine unglaublich knappe Serie. Kein Spiel dabei, das mir richtig Spaß gemacht hat, muss ich sagen.
Ja.
Es war schon auch immer, hat sich nach einem Grind angefühlt, die Spiele zu gucken. Ja, und dann hat er dir auch defensiv wirklich wehgetan. Also du liest jetzt das vor, Ineffizienz ja. Vorne. Du kannst natürlich immer irgendwie reinrechnen, dass es dann eben auch Closeout-Attacks woanders gab oder Räume für andere Mitspieler. Also ein Stück weit vielleicht Gravitation, nicht weil er so ein geiler Werfer ist, sondern irgendwie, weil er so viel aufmerksam, so viel Augenpaare auf ihm lasten. Chancen zu offensiv wie bei uns, weil Spieler so ein bisschen, Defensivspieler so ein bisschen einen Meter zu weit weg von ihren Gegenspielern sind und so. Das kann man auch irgendwie ihm zugutehalten. Ansonsten, dass er defensiv auch die Rollenspieler, dass er da schläft, dass er da nicht die Dringlichkeit hat in Phasen, das ist nicht entschuldbar. Das ist, wenn du als Spieler, da kann ich mich ein Stück weit reinfühlen, wenn du irgendwann gesagt wirst, okay, es gab Phasen meiner Karriere, da gab es auch mal, wenn es dann irgendwie einen ungefährlichen Zweier gab oder jemand, der ein reiner Werfer war oder so, dann, okay, Günni, dann kriegst du den. Aber dann musst du diese Aufgabe schon, das pisst dich dann auch schon an, dann ist so, weiß ich nicht, dann musst du schon irgendwie dich nochmal kurz reflektieren, überdenken und dann machst du das in einer Playoff-Serie gegen Jacek Vitus. Dann sagst du, okay, wer ist das hier, Biberovic oder dann kriegt er keine Würfe. Und wenn du dann auch noch schläfst, wenn du quasi nicht mal, wenn du dich nicht mal auf den reinen Werfer, auf den reinen Spezialisten setzen können, das ist tough.
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, Spiel 2 war es, wo wirklich die defensive Leistung gerade zu Beginn, also Frechheit war. Also wirklich 2, 3, 4 Situationen hintereinander, wo kein Screen kommt, er einfach geschlagen wird beim Drive, also locker, easy, einfach durchwinkt. Ja. Diese James Harden spielt gegen irgendwelche Schüler, Defense, weißt du, wenn da irgendwie so ein Camp ist oder so. In einem Euroleague-Playoff-Game, ich meine, ja, also wir haben ihn genug zerrissen. Er ist natürlich ein unglaubliches offensives Talent. Für mich wird es nie reichen, dass der wirklich jemand ist, um den ich meine Hoffnungen und Träume aufbaue. Und ich glaube, die Serie hat es wieder bewiesen. Aber wir dürfen ja auch nicht vergessen, die Serie war natürlich trotzdem wahnsinnig eng, was ich so nicht erwartet hätte. Wie ja schon besprochen in diesem langen Podcast. Hatte das sehr, sehr deutlicher gesehen für Fenerbahce Istanbul. Aber Monaco hat es geschafft, sich in diese Spiele rein zu grinden, ja, auch in Spiel 5 wieder. Und dann ist es eben sind es eben die Beiträge nicht von den Ballhandling-Stars unbedingt, sondern von diesem Supporting-Cast, der dann wichtig ist. Eli Okobo war in Spiel 4 wahnsinnig gut, ansonsten auch eher eine durchwachsene Serie. Aber diese Flügelrotation und dann auch die Big-Rotation, da ist jetzt niemand dabei, wo du sagst, dem geben wir den Ball in die Hand und der scored dann für uns, weil natürlich solche Spielertypen brauchst du neben Mike James auch nicht. Aber irgendwie lauter Typen, die viel gutes Zeug machen. Und dieses viele gute Zeug wäre dann fast kumuliert in einem Seriengewinn gegen Fenerbahce.
Ja, das ist eigentlich auch, finde ich, so ein Blueprint von der Mannschaft her, die Playoff in der Playoff-Setting funktioniert. Es ist unglaublich viel Athletik. Es ist eigentlich klare Rollenverteilung. Wer macht was? Und wer ist auch gerade offensiv? Wer hat die Erlaubnis, was zu tun? Und dann verteidigst du einfach auf wirklich hohem Niveau. Du hast ein paar so natürlich Athleten, die der eine oder andere, die sonst ein bisschen Ball watchen oder mal einen Cut abgeben und so, und dann schaffst du es oder schafft Obradovic es auch aus den, oder das abzustellen, und dann ist es manchmal wirklich einfach eine War-Defense durch die Handoffs durch. Sie haben Länge, sie sind explosiv, sie sind gritty, und dann machst du vorne halt genug. Idealerweise findest du noch einen, ja, also ich habe ja mit Blossom Game zusammengespielt, ich weiß, wie er normalerweise werfen kann, er ist für mich ein 40%iger Dreierwerfer, und dann, wenn du noch so ein bisschen mehr Shooting an der einen oder anderen Stelle hättest, dann ist es einfach so von einem Teamaufbau sehr klar, sehr strukturiert, und dann genau das, was translated sofort in die Postseason, einfach harte Defense, Athletik, vorne weißt du, wer was macht, und dann, wenn du ein bisschen mehr Shooting hättest, dann ist das für mich auch eine Final Four Mannschaft.
Das Ende, wie vorhin schon mal angesprochen, natürlich Wahnsinn. Nick Kalates, der wie gesagt, Mike James, der den Floater trifft, ganz schwerer Wurf zur zwischenzeitlichen Führung für Monaco, und dann die Antwort von Nick Kalates. Wir haben die Ironie der Geschichte schon so ein bisschen angesprochen mit Jacek Vitius. Da war ja niemandem klar, aber das steht vielleicht auch so ein bisschen für das, was wir auch in diesem XXL-Podcast schon angesprochen haben, der Wandel, den Jacek Vitius gebracht hat. Ich fand tatsächlich, dass viele der offensiven Prinzipien, wie du gerade ja auch schon im Prinzip angesprochen hast, gegen diese Wand, die Monaco defensiv aufbieten konnte, ein bisschen zusammengefallen sind. Das ist auch so ein bisschen die Kritik an Jacek Vitius in den vergangenen Jahren gewesen, dass das alles in der Regular Season wahnsinnig schön aussieht und dann, sobald eine echte Playoff-Defense ihm gegenübersteht, dass es dann ein bisschen schwierig wird. Das war auch jetzt wieder so, hatte ich das Gefühl, dass es lang nicht mehr derselbe Flow war, lang nicht mehr die gleiche Anzahl an weit offenen Würfen von der Dreierlinie und so. Aber sie haben, und das ist vielleicht dann der Punkt, den man sich merken kann, bei Fenerbahce dann eben auch Scorer, die das alleine regeln können, auch wenn die Offensive mal zusammenbricht, allen voran natürlich so jemand wie Scottie Wilbekin und in dem Fall auch ganz spät im Spiel Nick Kalathis.
Ja, aber ich glaube, das muss man fast übertragen und generalisieren. Also ich kann mich an keine Mannschaft erinnern, die eben dieses Flow und mit sexy, there is no sexy Basketball, ist ungefähr der Satz, den ich in meinen letzten 3 Jahren am meisten gehört habe. Also jetzt ein Bazokas letztes Jahr, Olympiakos, wie sie Tiki-Taka sich durch die reguläre Saison gespielt haben, und es sah nicht so aus, auch bis Spiel 5 nicht in den Playoffs. Jacek Vitius. Alleine, dass wir jedes Spiel bei Barcelona da sitzen und sagen, ich weiß nicht, wie die sich genug Punkte kreieren. Und dann gehst du durch das Roster durch und sagst, ja klar, gibt's da ein paar Redundanzen und du hast ein bisschen, fehlt bei Guardplay ein bisschen Shooting, aber am Ende ist es immer noch La Provitola, Abrines, Hernan Gomez, so Jabari Parker. Und von so einer Mannschaft sagen wir, wenn die ins Halbfeld kommen, wie sollen die sich da Punkte generieren? Es ist einfach so tough. Diese EuroLeague-Defenses in den Playoffs sind so gut. Du musst eine Brechstange haben, du musst einen Top-Creator haben, du musst irgendwie ein bisschen Glück haben, dass deine Rollenspieler genau zur richtigen Zeit heiß laufen. Das ist wirklich so, also diese Regular Season, eine Offense, die funktioniert, ein paar Plays, die funktionieren, Flow, all diese Sachen, die siehst du in der Postseason, siehst du einfach so gut wie gar nicht mehr. Und ich glaube, das ist das Neue, die neue Normalität. Natürlich nicht in dem Exzess, wie es Olympiakos und Barca betrieben haben, aber ich glaube, das ist schon einfach ein Phänomen, was wir in der regulären Saison ausschließlich sehen. Und Jacek Vitius hat ja auch genug Kritik bekommen, irgendwie, weil er es bei Barca nicht gewonnen hat. Aber was ist das jetzt? Das 5. Final Four für ihn in 6 oder 7 Jahren? Das eine Jahr 2018, 21, 22, 23 und jetzt genau. mit Fenner, nachdem er übernommen hat. Das ist schon, das ist ein Brett.
Ja, und damals ja auch erstes Final Four mit Jagiris, ne? Also,
das Jagiris-Ding und das diesesjährige Ding, die beiden sind quasi die zählen quasi doppelt. Das ist unglaublich.
Ist für ein Spiel natürlich sehr undankbar und eigentlich nicht machbar, aber Panna Fena am 24. Mai ab 18 Uhr in der Uber Arena in Berlin. Das Spiel natürlich live und in voller Länge bei Magenta Sport. Dein Tipp, dein Vorausblick, Single Elimination Game?
Also erstmal nochmal Klammer auf. Wir müssen Basketball, nee, die Welt muss folgendes Problem lösen, das Final Four Problem bei so einer Basketballveranstaltung. Das ist jetzt viel zu groß, da müssen wir vielleicht nochmal irgendwann vorher wieder rein, wie man das optimieren könnte. Aber wenn du mir sagst, es ist eine Halle, die wirklich einfach nur gelb und grün wäre, in der Uber Arena oder Uber, was weiß ich, die Uber Halle.
Ja.
Puh, das wäre, ist ein, wirklich ein feuchter Traum. Aber ich, für mich ist Panna favorisiert. Ist es einfach, was soll ich sagen? Ich kann, ab und zu siehst du diese 5-Minuten-Stints in der Verteidigung. Und ich habe sie gesehen in München, ich habe sie gesehen in Berlin. Und da kannst du sagen, okay, da relativieren, das sind, was ich, das 14. und 18. Team. Aber sie sind in der Lage, und ich fand, das war auch im letzten Spiel so deutlich, wenn sie in diesen Gang schalten und einfach alles tough machen und Lesor ist so viel besser geworden defensiv. Grant, und in so einem Format, wo du freitags einmal auf den Punkt vorbereitet sein musst, ich glaube, es wird ihnen einfacher fallen, da reinzukommen. Es ist ja quasi direkt eine Do-or-Die-Situation. Und bevor ich niemand anders sehe oder bevor ich nicht wirklich eine Top-Mannschaft sehe auf den anderen, weil ich glaube, dass auf der anderen Seite die beiden Mannschaften einen Tick stärker sind. Aber für mich ist das, ich kriege das nicht aus dem Kopf. Diese paar Minuten, vielleicht überschätze ich das, aber es ist einfach eine defensive Qualität phasenweise, die, von der ich glaube, dass sie für Fan erreicht.
Ich würde dir da zustimmen, vor allen Dingen nach dem, was wir da in den Playoffs gesehen haben. Da war ich doch von Fener nicht enttäuscht, das ist zu viel gesagt. Aber wie gesagt, ich dachte, dass da mehr Kontrolle da ist, gerade gegen Monaco, die jetzt kein überragendes Defensivteam waren über die reguläre Saison. Ich dachte, dass da mehr Kreativität, Bewegung, Geschwindigkeit, wie auch immer man es möchte, in der Offense ist. Und ich glaube, dass Panathinaikos gerade über ein Spiel, wo es für jemanden wie Sikovicius, der natürlich auch viele Anpassungen vornimmt, Zwischenspielen nicht möglich ist, diese Anpassungen vorzunehmen, die Offensive von Fener sehr deutlich zum Erliegen bringen kann. Also ich wäre auch bei Panna, aber ist natürlich in einem Spiel völlig unmöglich vorherzusagen. Dann wollen wir mal auf dein Spiel noch gucken oder das Spiel von dir und Kearney gestern Abend. Wir haben vor der Serie, ich glaube, ich habe mir fett in meinen Zettel, in meinen Notizblock Rockfight aufgeschrieben gehabt vor dieser Serie. Und ich glaube, das ist aber bei sowas von Wahrheit geworden, vor allen Dingen in diesem Spiel 5.
Ja, und da muss man trotzdem relativieren, es war eben nicht dieses super hochklassige die Defensivschlacht und wo wirklich nur jeder Wurf ist schwierig und es ist alles einfach, es geht irgendwie 50-50 aus oder was ich 60-50, weil es so hochklassig ist. Es war wirklich ein Fehlerfestival. Es war, ich glaube, 8 Turnover im ersten Viertel von Olympiakos. Thomas Walker, dann direkt 2 Fouls. Alles unsicher, jedes Dribbling, ständig irgendwie muss man nochmal nachfassen, jeder Pass nicht on target. So, das war unglaublich, also sie haben nicht gut exekutiert, beide Mannschaften. Und dann nicht nur das, dann haben sie, wenn sie auch wirklich teilweise frei waren, auch mit defensiven Patzer, Abrines Freiwürfe, Jabari Parker Freiwürfe, Lapro Freiwürfe, Barca nichts getroffen, kein Flow da, also wirklich ein absoluter Grind. Und wir haben es gestern gesagt in der Halbzeit, Olympiakos hatte, glaube ich, 10 Turnover, 11 offensiv über uns abgegeben, haben 10% von der Dreilinie geschossen, 50% von der Freiwurflinie und waren 2 hinten zur Pause, 25-23. Und da war für mich eigentlich klar, okay, Olympiakos wird dieses Spiel gewinnen. So, das ist genau das, was sie machen. Die werden sich ein bisschen stabilisieren. Und dann gab es halt diese kleine Phase hinten raus, wo wieder Shaq McKissick 2 Dinger getroffen hat, Papanikolaou einen getroffen. Und dann war das Spiel vorbei. Aber Barca hat es nicht geschafft, sich sie haben einfach nichts reingeworfen. Sie sahen okay aus, sie haben aber auch zu viele Fehler gemacht und haben es zu selten geschafft. Das haben sie dann die letzten 2 Minuten wieder in Verzweiflung gemacht, den Ball zu pushen, den Ball auch mal nach gegnerischem Korberfolg zu pushen und dann eben vielleicht mal in eine 2-gegen-2-Situation zu kommen, anstatt eine 5-gegen-5-Situation. Weil da haben sie einfach sich, da haben sie es nicht verstanden, irgendwie sich was zu erarbeiten. Ja. Das war heftig. Aber für mich das Eindrücklichste waren das zweite Viertel in Spiel 4, was Williams, Goss und McKissick gemacht haben. an Energie, was sie an Energie gebracht haben. Das war, ich saß wirklich da und musste zwischendurch schmunzeln, weil es gibt eben diesen Gang und man sagt das immer, es ist wirklich, der Baby liegt unterm Autogang. Und wenn eine Mannschaft den findet, dann gibt es für mich nichts Schöneres zu beobachten auf dem Basketballfeld. Und das, wenn du es als Bankspieler noch machst, wenn du einfach eingewechselt wirst und von jetzt auf gleich verändert sich alles und alle sind infiziert und alle, einer hebt dieses Level einfach. Und was, Shaq McKissick war unvorstellbar. Und auch jetzt wieder diese zwei Würfe. Vielleicht kannst du kennst ihn lange. Du bist ein Connoisseur. Sein Gefühl dafür, wann er sich entscheidet zu werfen und wann nicht, ist für mich ein absolutes Mysterium. Ich verstehe es nicht. Die Gegner müssen natürlich unter ihm hergehen, ob seiner Geschwindigkeit. Und dann manchmal gehen die dreimal drunter her, er ist ganz frei, er wirft die Würfe nicht. Und manchmal wirft dann einfach richtig selbstbewusst contestete Dreier. Und ich kann nie erahnen, wann er sich für eine Option entscheidet. Aber er ist für mich die Geschichte dieses Spiels, genauso wie Milutinov natürlich, wo ich bitterböse war, dass Moses Wright, von dem ich genauso beeindruckt bin und den ich in den ersten drei Spielen wirklich noch mehr lieben gelernt habe, der so viel Energie bringt, der so fantastisch gespielt hat, dass der gebencht wird und der für mich der träge Milutinov, der von einer Verletzung zurückkommt. Mhm. Und der hat jetzt schon in Spiel 4 gutes Spiel gemacht und jetzt in Spiel 5 natürlich war er der beste Mann auf dem Feld und hat dafür gesorgt, dass mit seinen Offensiv-Rebounds und diesen ganzen kleinen Nitty-Gritty-Sachen, die er getan hat, dass die Rot-Weißen im Finale sind.
Also um auf Shaq McKissick zu kommen, kurz vielleicht, wir sprechen ja, wir haben ja oft den Begriff der Mikrowelle. Shaq McKissick ist so eine Mikrowelle, die einen Kurzschluss hat. Also wo so das Kabel nicht mehr ganz intakt ist, das Kabel vielleicht mal vom Hund angebissen wurde oder so. Und du steckst es ein und hoffst, dass es jetzt heiß läuft, aber du hast nicht mehr so wirklich du kannst nicht mehr wirklich die Temperatur kontrollieren. Es ist alles ein bisschen kaputt.
Und ist entweder Kabelbrand oder eine leckere Speise, meinst du?
Es ist entweder Kabelbrand oder 400 Grad. Also Shaq McKissick ist entweder Eis, also wirklich gar nichts, oder so on fire, dass du denkst, das ist der beste Spieler der Liga. Diese Abschnitte, wenn Shaq McKissick durchtritt, ich weiß nicht, ob es viele Spieler gibt, die mit diesen Scoring-Runs mithalten können, hat er gegen Saisonende. Also bis zur Mitte der Saison ungefähr hat Shaq McKissick ja fast keine Rolle gespielt dieses Jahr. War kaum in der Rotation. Und dann jetzt über die letzte Saisonhälfte, über die letzten 10 Saisonspiele und jetzt auch in dem Spiel wieder sieht man es, hat er einfach seinen Groove wieder gefunden, seinen Rhythmus wieder gefunden. Und wenn der im Groove ist, dann weißt du aber auch wirklich nicht, was du gegen den tun sollst, weil, wie du gesagt hast, der so unorthodox ist, der an Stellen auftaucht und von Stellen abschließt, wo man gar nicht erwartet, dass er jetzt hochgeht. Er ist kein sonderlich guter Shooter, das ist egal. In solchen Phasen trifft er dann trotzdem 3 Dreier hintereinander mit Foul, was auch immer. Völlig wurscht, alles egal. Es ist so, als hätte jemand den Schwierigkeitsgrad auf NBA 2K einfach auf Rookie runtergestellt für ein paar Minuten und dann irgendwann muss man wieder zurückswitchen. Also Shaq McKissick ist ein faszinierender Spieler, jetzt auch schon lange, lange Zeit bei Olympiakos Piräus. Und genau natürlich für solche Phasen gemacht. Das ist so ein Energiedurchbrecher für mich. Also wenn du merkst, es läuft nichts bei dir, dann schmeiß Shaq McKissick dazwischen. Es kann sein, dass es überhaupt nicht funktioniert. Also es kann sein, dass du ihn nach 1,5 Minuten wieder runternehmen musst und sagst, okay, das war's, glaube ich, für heute. Oder es kann halt sowas passieren wie gestern.
So. Amen.
Amen. Was ich eigentlich nur sagen wollte, mein Lieblingsmoment, glaube ich, des Spiels gestern, war, ich glaube, es war in der Auszeit, nachdem Abrines kurz vor Schluss nochmal Punkte macht, einen sehr lauten Michael Körner zu hören über ein Mikrofon, von dem er wohl dachte, es wäre ausgeschalten. 2:1 für Real.
Das war mein Lieblingsmoment. Hat er den falschen Knopf gerückt? Das, ja, ich kann mich da gerne erinnern. Ja, er hat das natürlich auch ein bisschen aufgenommen. Das war ja dann, tatsächlich hatten wir, glaube ich, einmal einen Fan im Bild, der, also wir haben da rein interpretiert, dass er aufs Handy geguckt hat und dann auch gesehen hat, dass Real noch gewonnen hat und sich geärgert hat. Das war natürlich dann ein schwarzer Abend für die Katalanen. Aber ja, es war schon, wie gesagt, es war eine verrückte Serie. Und ich glaube, wenn Papa Nicolau von Anfang an spielt und fit ist, dann wäre es tatsächlich, glaube ich, ein Sweep oder ein Gentleman Sweep gewesen. Dann wäre für mich Olympiakos eine ganze Ecke besser gewesen. Aber ja, die sind tough. Ich habe wirklich nicht geglaubt. Ich habe, wenn ich sie in der regulären Saison dieses Jahr gesehen habe und genau ohne dieses Guardplay, ohne diese Elemente, ohne mehr, fast zu viel Walk-up, und die sind jetzt eine andere Hausnummer und sie sind wirklich auch bereit irgendwie. Sie wirken auf mich so mental tough. Dieser Horrorstart ist irgendwie fast spurlos an ihnen vorbeigegangen. Die erste Halbzeit dann ohne Thomas Walker, ohne ihren Anführer irgendwie auch überlebt. Das ist so eine Mannschaft, die hängt einfach, die hängt mit dir, auch wenn es bei ihr nicht läuft. Und dann haben sie eben auch diese defensive Qualität, die dann alles verändern kann. Das wird spannend. Das wird ein unglaubliches Spiel. Beide Halbfinale werden auf ihre Art und Weise natürlich für mich hochklassiger Real Olympiakos. Aber noch emotionaler vielleicht Fenner gegen Panna. Das wird crazy.
Wenn wir vielleicht noch einen kurzen Blick vorauswerfen auf den FC Barcelona, weil ich das ja schon sehr spannend finde. Ich habe das Gefühl, die Ansicht oder die Perspektive ist eine sehr andere im Vergleich zu Saisonbeginn. Da waren wir uns irgendwie alle nicht einig, aber ich glaube, wir haben alle so ein bisschen so eine Übergangssaison erwartet. Die wurde ja dann während der Saison personell auch ein bisschen zurückgedreht, indem man das gemacht hat, was man machen muss. Also wenn Ricky Rubio da ist und sich anbietet, dann musst du ihn holen. Er sieht, wie ich finde, immer noch nicht wirklich wie er selbst aus, wobei er gestern vor allen Dingen defensiv große Momente hatte, sich gegen Ende zwischen in jeden Passweg geschmissen hat. Wir wissen jetzt natürlich nicht genau, wie viel von dem Team übrig bleibt, aber wenn ich nachdenke, rein intellektuell, über einen fitten Ricky Rubio, der sich wieder fühlt, über einen Jabari Parker, der vielleicht nochmal so eine Saison spielen kann, über die jüngeren Spieler, also ein Oscar da Silva, der vielleicht nochmal einen Schritt weiter ist, vielleicht ein Lucas Jokubaitis, aber da hoffen wir eigentlich schon seit Jahren, dass er vielleicht den Schritt nach vorne macht. Also ich sehe Barcelona, wenn es so zusammenbleibt, mit ein, zwei Ergänzungen nächstes Jahr als absolutes Powerhouse. Vor allen Dingen, ja, weil ich denke, dass bei Ricky Rubio noch so viel Potenzial drin steckt.
Ja, ich nehme da die entgegengesetzte Richtung. Ja, okay. Also ich fand erstmal natürlich aus kadertechnischer Sicht, dass du ein Parra gar keine Sekunde spielt, ist klar. Brizuela ist, hast du dich einmal getraut, 15 Minuten einzusetzen, da hast du so viel Geld schon wieder verbrannt. Das war schon, das war nicht stark. Ich glaube, dass du hoffen musst, dass du Vesely nochmal so kriegst, dass er gesund bleibt. Für mich brauchst du eigentlich noch ein richtiges Centerpiece. Für mich ist La Provitola als Creator und sonst hast du zu viele Überschneidungen, wenn du mit Satoranski und Rubio spielst. Irgendwie stimmt das für mich nicht so ganz in der Zusammensetzung. Für mich fehlt da so, es ist oft so ein bisschen Offense oder Defense in den Spielersituationen. Ich glaube, Phasenweine gestern hat dir einfach... So. Dann spielen Satoranski und Rubio zusammen, dann fehlt so das Spacing. Ich bin mir bei Rubio einfach, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, dass wir da nochmal dass er nochmal ein anderer Spieler wird. Er wirft quasi 35% aus dem Feld. Da muss er schon 3-4 Steals irgendwie einsammeln und so viel Spielkontrolle haben, dass das für mich funktioniert. Und ich glaube, gerade in den Playoffs, wo er dann gestern auch wieder, brennt sich auf meine Netzhaut, wenn er einfach ein paar Mal ist irgendwie eine Action, es wird ein ganz gutes Play gelaufen. Und er kriegt den Ball und er steht quasi alleine in der Dreierlinie und er spielt dann erstmal weiter oder nimmt den Dreier nicht und so. Das sind einfach Sachen, die werden sich, glaube ich, nicht mehr ändern.
Ja, sehe ich, wie gesagt, alles für mich. Ist Ricky Rubio so ein Centerpiece? Ich glaube
tatsächlich. Nein, Basti, hör auf. Jetzt, lass es sein. Fass es nicht nochmal an. Es steht jetzt einfach so, wir werden Barca nächstes Jahr regelmäßig beobachten. Weil ich das jetzt gesagt habe, bin ich jetzt schon krankhaft über die nächsten Wochen und Monate, werde ich gucken, was sie auf dem Transfermarkt machen. Ich werde nervös sein, wenn sie die ersten drei Spiele gewinnen. Ich werde ihnen alles Schlechte hoffen, obwohl ich da nette Typen dabei sind. Einfach nur, weil wir es jetzt entschieden haben, auf diesem Spektrum. Ich bin jetzt Anti-Barca und du Pro.
Okay.
Und dich lässt es kalt. Du weißt es morgen gar nicht mehr, dass du es gesagt hast.
Nee.
Und mich wird es zerfressen. Ich weiß jetzt
schon nicht mehr.
Mich wird es zerfressen.
Und dann haben wir natürlich noch Real Madrid im Final Four. Ich meine, da muss man jetzt über die Serie, glaube ich, nicht mehr viel reden, oder? Oder hast du noch einen
Punkt? Ich habe keine Sekunde gesehen. Also ich habe Highlights gesehen, aber ich habe wirklich nicht einmal mehr ein Spiel angemacht. Ich dachte immer, okay, wenn es im dritten Viertel knapp ist, gucke ich nochmal rein. Aber es war so viel Basketball einfach. Da dachte ich, okay, es gibt drei Serien, die so neck und neck sind. Da muss ich eintauchen. da ist dann einfach Real die Serie gewesen, die auf, also ich habe kein Gefühl für sie, ich habe keine Eindrücke. Ich weiß nur, dass es eine unglaubliche Aufgabe für sie sein wird. Die Königlichen, das weiße Ballett, dominant, und sie sind so viel näher ans Feld gerutscht, als sie das mal waren. Sie waren wirklich Kopf und Schultern über dem Rest der Konkurrenz im, was, bis Januar vielleicht. Mhm. Und es gibt diesen An-Ausschalter nicht in der Form, in der wir uns das vielleicht vorstellen. Und der Kader ist unglaublich. Diese Flügelzange, haben wir alles besprochen. Und Musa ist so viel besser. Und alle, wie sie alle heißen. Aber Olympiakos gegen Real ist für mich 50-50.
Oh, okay. Für mich ist nicht 50-50. Für mich ist Real schon die klar bessere Mannschaft. Aber ich meine, in einem Spiel kann alles passieren. Ich hatte von der Serie sehr den Eindruck eines Vaters, der mit seinem Sohn Fahrrad fährt und dann dem Sohn kurz den Eindruck gibt, ah, guck mal, wenn du Gas gibst, dann bist du schneller als ich, und dann gibt er mal richtig Gas und ist dann auf einmal einen Kilometer weg, Real Madrid. Und das ist das, was wir als Kritikpunkt ja schon seit längerem haben. Ich hatte nie das Gefühl, dass der über 40 Minuten wirklich mal mit voller Power gespielt wird, mit vollem Einsatz, mit jetzt
für mich. Das haben sie jetzt mal ein halbes Jahr nicht. Haben sie es nicht gemacht. Das ist kein halbes Jahr. Okay, so. Überspitzt gesagt. Ja, aber in den Medien ist das ein halbes Jahr so.
Es ist eine halbe Basketballsaison, wenn man so möchte. Ja, genau.
Es ist wirklich eine Ewigkeit. Ich kann mich auch da wieder, es sind oft diese Eindrücke, dass du mal ein Viertel siehst von ihnen. Und ich kann mich da erinnern, wie es mal aussah, aber ich kann mich nicht mehr, ich habe das nicht kürzlich gesehen. Ich habe es lange nicht gesehen. Ich bin nicht mehr beeindruckt. Ich habe nicht diese Halbzeit, wo ich denke, oh, das ist sie, das können sie definitiv abrufen. Die sind so sloppy in Spiele gestartet, so oft hintereinander. Und haben, ja, sie sind die beste Mannschaft auf dem Papier, natürlich. Aber ich habe einfach Bauchschmerzen, wenn du so lange keinen Test hattest. Die Mannschaften, die jetzt schon, gerade die 2-1, also hinten waren, wie die Griechen aus Piräus, das ist so ein Stahlbad. Ich glaube, du kommst anders in so eine Drucksituation, in die nächste Drucksituation. Du bist einfach schon quasi in diesem Endstadium der Saison. Und Real hatte das nicht, ist nicht in den Genuss gekommen von einem richtigen Test. Und ist für sie ist jetzt quasi Kaltstart von auslaufen lassen, von monatelang auslaufen lassen in der regulären Saison zu auslaufen lassen mit ihrem Sohnemann in diesen drei Spielen. Nach Berlin. Erstes Viertel nach 5 Minuten bist du dann vielleicht mal 7-2 hinten schon, 2 Foul Pick and Rolls, einen schönen and one. Und die Griechen sind da in der Halle und deine komischen Madrilen, irgendwie so, was ist, 200 Madrilen mit einem so einer Tröte sitzen da und gehen unter. Da hilft ja auch kein Hala Madrid-Hashtag irgendwo im Internet. Ich weiß es nicht. Ich sehe zumindest, doch 50-50. Es ist für mich, es ist für mich ein Toss-up.
Ja, also kann ich durchaus nachvollziehen. Das bedeutet, wir legen uns jetzt mal nicht fest auf den Gewinner dieses anderen Spiels.
Ja, aber die großen Previews kommen ja noch. Also das ist ja jetzt alles so ein bisschen Küchenpsychologie. Wir werden ja noch richtig reintauchen in den Tagen und beziehungsweise in der Woche vor dem Final Four.
Dann haben wir das Euroleague. Die Euroleague-Playoff-Serien hinter uns, das ist zweimal Historisches passiert. Zweimal hat das Auswärtsteamspiel 5 gewonnen, das ist in 19 Versuchen, in 20 Versuchen waren es dann sogar insgesamt, weil Panathinaikos das Spiel 5 zu Hause gewonnen hat. Noch nie zuvor passiert, jetzt gleich zweimal an einem Abend, an diesem 8. Mai. Fener und Olympiakos setzen sich durch. Wir wollen vielleicht noch mit einem Auge schnell in die NBA gucken und das tragische Ende der Orlando Magic. Das kannst du, glaube ich, viel besser einschätzen als ich, Per. Franz Wagner, insgesamt natürlich eine Saison mit vielen Ups und Downs für ihn individuell. Das Team sensationell performt, auch dank ihm. Und dann so ein Ei in Spiel 7. Wir wissen alle, was er kann. Wir wissen alle, was er in entscheidenden Spielen kann. Wir erinnern uns noch ans Weltmeisterschaftsfinale. Dann jetzt in Game 7. Er hat selber gesagt, er hat die Mannschaft enttäuscht. Er hat 1 von 15 aus dem Feld geworfen in der Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers. Wie baut man so einen jungen Mann nach so einem Spiel, nach so einer Niederlage wieder auf?
Also man baut ihn auf keinen Fall auf, da muss er, diese Dämonen kann nur er ganz alleine bekämpfen, fürchte ich. Die werden ihm, also wenn er nur irgendwie so ist, wie ich mir das vorstelle, dann wird er dieses Spiel oder diese Halbzeit auch, die wird er noch sehr, sehr oft spielen in den nächsten Nächten und schweißgebadet aufwachen. Vor allen Dingen auf dieser Bühne, vor allen Dingen natürlich in den USA, es ist noch sowas anderes. Ich glaube, da ist einfach ein anderes kollektives Basketballgedächtnis. Dieses Spiel ist jetzt erstmal auf seiner Vita. Und ich meine, gefühlt ist es so, ich habe, glaube ich, ich weiß, dass ich ein Spiel 5 gegen Oldenburg, habe ich den entscheidenden Turnover gehabt im Spiel 5 und die Saison war vorbei. Das lässt dich nie richtig los. Also ich glaube, die Szene werde ich nie vergessen. Ich weiß nicht, wie oft ich quasi gegen Ricky Pauling dann doch ein Stepback nach links geworfen habe, als dann nochmal sich nicht zu trauen und dann nochmal zu penetrieren und dann einen Bodenpass zu spielen ins Nichts, weil Taylor Brown cuttet und ich ihn irgendwo an der Dreierlinie erwarte. Das ist tough. Und nochmal, gerade in den USA, diese 1-15, schlechteste Shooting-Leistung aller Zeiten in dem Spiel 7. So, ja, das ist jetzt erstmal da. Und das Gemeine ist, er wird sich dem nicht entledigen können, bis er nicht wieder in dieser Situation ist. Du kannst ein Spiel 7, so ein Spiel 7, natürlich nur ausmerzen mit einer großen Klatsch-Performance. Und wir kennen ihn im DBB-Trikot. Wir haben immer das Gefühl gehabt, dass er, oder ich bin mir einfach sicher, dass er jemand ist, der zu dieser, der genau das macht, der besser wird, umso wichtiger es wird, der, er ist einfach sowieso Klatsch, ja. Er ist ja kein anderer Spieler, nur weil er jetzt irgendwie in der NBA spielt. Es gibt diese Ausreißer, aber so wird ihm natürlich nicht in der Medienlandschaft in den USA begegnet. Und das heißt, es kann jetzt einfach mal 2-3 Jahre dauern, bis er die Chance hat, das wieder gerade zu rücken, weil das ist jetzt einfach im Gedächtnis und das wird immer auch wieder herausgekramt, wenn sollte es mal wieder ein Spiel 7 geben oder ein Closeout-Spiel geben irgendwo anders. Das ist tough für so einen jungen Kerl. Aber gut, er hat jetzt noch einiges an Zeit, bis die Nationalmannschaft losgeht. Ich bin mir sicher, er wird sehr viel Zeit an der Dreierlinie verbringen. Und ja, wie gesagt, es ist für mich muss das irgendwie ein Stück auch mental gewesen sein. Ich fand auch letztes Jahr bei seinem, als ich ihn im Sommer gesehen habe und viel gesehen habe, dachte ich ab und zu auch im Warm-up, war ich überrascht, wie viele er auch daneben geknallt hat oder dass sein Wurf manchmal ein bisschen flach, die Flugkurve des Balls manchmal ein bisschen flach war. Aber er ist einfach ein Werfer. Er ist jemand, er ist ein guter Freiwerfer. Und es ist manchmal einfach die Dynamik der Saison. Das kann man sich schwer vorstellen. Bei 82 Spielen denkt man ja, okay, wenn man 10 Spiele nichts getroffen hat, weniger von der Dreilinie getroffen hat, dann reguliert sich das doch irgendwie. Hat es ja auch. Also er hat ja irgendwie dann auch phasenweise dann wieder besser geworfen, aber dann nochmal horrende hinten raus von seit des All-Star Games. Also er ist einfach ein deutlich besserer Werfer, als er das gezeigt hat. Und ich hoffe, dass sich das wieder normalisiert. Das wird das Spiel ihm natürlich wieder so viel einfacher machen, für ihn mit diesen Drives unverteilt nicht zu verteidigen. Ich glaube, letztes Jahr war er einer der besten Finisher irgendwie around the rim mit fast 70% mit diesen ganzen Step-Throughs und was er da für ein Paket hat. Und damit kann er immer noch erfolgreich sein, auch wenn die Spieler eben 1,5 Meter Polster geben. Aber er wird einfach den ganzen Sommer in der Halle verbringen, Dreier schroten und das wird sich einstellen und dann schießt er wieder 35-36% und dann wird sich das öffnen und trotzdem wird er auf die Gelegenheit warten müssen, den Game 7 Franz vergessen zu machen aus seinem ersten Versuch.
Natürlich muss man insgesamt dennoch unter die Saison von den Orlando Magic einen Strich ziehen, der sehr Positives anzeigt. Man hat es in den Game 7 geschafft gegen die Cleveland Cavaliers. Das wäre zu gönnen gewesen, dass sie das dann auch gewinnen. Die Cavs, die schon sehr mit den Basketballgöttern gespielt haben, sich dieses Matchup zurechtgelegt haben mit einem absichtlichen Loss am Ende der Saison. Setzen sich durch Donovan Mitchell. Aber ich glaube, diese Mannschaft, vor allen Dingen, weil Paolo Banchero immer mehr aussieht wie ein absoluter Superstar, von der wird noch viel erwarten zu sein. Wir wollen noch auf eine andere Mannschaft eingehen, die dich vielleicht aufgrund deiner Vergangenheit, das ist ja eigentlich wahrscheinlich zumindest mental immer noch Gegenwart, die wunderschöne Stadt Ulm. Und dort hört ja der sportliche Erfolg gar nicht mehr auf. Letztes Jahr deutscher Meister im Basketball und jetzt Durchmarschierer im Fußball. Wie steht es zwischen dir und dem SSV Ulm? Wie hast du das erlebt? Wie hast du das verfolgt?
Also ich muss zugeben, ambivalent natürlich. Ich freue mich, es ist so ein Oldschool-Stadion, es sind richtige so Fußball-Vibes, einfach wenn du da hingehst mit diesen kleinen Würstchenständen und so. Und ich weiß, wie. Ich habe Fotos gesehen, natürlich nur von tollen Ulmer Menschen, von vielen Freunden und Freundinnen von mir, die sich in den Armen lagen und die kommen ja wirklich nicht mehr. Also besser wird es ja nicht. Heidenheim, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist um die Ecke, auf jetzt in der ersten Liga. Ulm wird Meister Basketball und jetzt steigen sie in die zweite Liga auf, der SSV Ulm. Ich freue mich für die Stadt. Ich kann dir nur sagen, dass aus Basketballer Perspektive so eine wachsende Dominanz oder eine Wiedererstarkung des Fußballs natürlich auch immer skeptisch beäugt wird. Es ist ein Nullsummspiel. Es gibt eine bestimmte Anzahl an Euronen, an Sponsor-Euronen in dieser Region, in dieser Stadt. Und auch wenn ich glaube, dass Basketball da natürlich sattelfest sitzt, weil da viel gewachsen ist über die Jahre, die springen natürlich jetzt nicht alle ab und hecheln zum Fußball, aber ich glaube, dass das Faszinosum Fußball einfach manchmal nochmal so eine besondere Kraft hat und der ein oder andere dann vielleicht doch schwach wird oder jemand, der vorher mit dem Gedanken gespielt hat, sein Geld dem Basketball anzugeben, dass es vielleicht doch Richtung Fußball wandert. Deswegen ist es irgendwie immer eine gefühlte Gefahr als Basketballer, da fühlt man sich natürlich verfolgt. Deswegen, ich freue mich für die Stadt, ich freue mich für die Fußballer, das ist eine tolle Geschichte, aber mein Herz hängt natürlich an den Basketballern und ich hoffe, dass das nicht jetzt irgendwie mittelfristig vielleicht sich irgendwie dann irgendwann mal bemerkbar machen sollte, dass der Fußball wieder da ist.
Eine Gratulation mit gewissen Vorbehalten, also von Per Günther nach Ulm. Mehr zu dem Thema übrigens in unserem Drittliga-Podcast 4:3 mit Christian Straßburger, Thomas Wagner, Yannick Barkic und Tobi Schäfer.
Das ist das letzte Mal, aber Basti, ich sag's dir, du liebst sowas? Das ist die letzte Cross-Promotion dieses Jahres. Das ist nur, weil es der letzte, also weil die
machen wir keine quasi, mehr.
Nein, eine pro Jahr, eine Fußballgeschichte pro Jahr. Basti, jetzt ist Schluss damit.
Ja, das war mein Anliegen. Das war mein Verlangen.
Du kommst ja jede Woche. Jetzt wolltest du da irgendwie einen Aufsager für Saarbrücken noch von mir. Das gebe ich dir. Das ist Schluss. Achso, Frage.
Jon Reichert ist in der, nein, ist in der Folge. Sprechen.
Nein, nein, das ist jetzt wichtiger. Basti.
Okay, gut.
Der Mainstream, die Popkultur, hat ein Comedy-Highlight erlebt. Den Tom Brady Roast.
Den habe ich noch nicht gesehen. Habe ich noch nicht gesehen.
Du hast noch keine Meinung dazu.
Habe ich noch keine Meinung dazu. Ich habe stattdessen, Netflix hat eine sehr weirde, also ein sehr weirdes Konzept, eine live aufgezeichnete Late-Night-Talkshow mit John Mulaney probieren die gerade aus, die jede Nacht kommt jetzt für eine Woche und das ist so strange und aber sehr lustig.
Okay, Basti, nochmal. Wir sprechen hier von einem Happening, popkulturellen Mainstream, also einmal monokulturell. Die ganze Welt spricht über Gelächter. Haha, das ist das Witzigste, was wir seit Jahren gesehen haben. Belichick, Brady, Kim Kardashian. Und jetzt kommst du mit so, es gibt aber auch ein kleines experimentelles mit Joe Mulaney, Schmaney hier. Das möchtest du jetzt anbringen?
Also, ich bin ja generell kein allzu großer Fan von Roast. Ich habe viele Jokes für Roast Battles geschrieben schon, auch für das Comedy Central Roast Battle in Deutschland. Ich bin Fan, das zu schreiben. Ich bin allerdings nicht Fan von diesen großen Produktionen, weil die meistens dann die richtig guten Jokes rausstreichen, weil man die dann nicht zeigen darf. Ich schaue gerade auf die Liste von Leuten, die da sind, von den Comedians, muss ich jetzt schon mal sagen. Finde ich jetzt nicht so spannend.
Nichts für dich dabei, alles klar. Wir haben es verstanden, ist kacke. Frage, welchen Menschen aus der Basketballszene, europäisch oder auch deutsch, also quasi so aus dem, würdest du gerne roasten? Du hast eine Einladung zu einem Roast?
Natürlich Per Günther. Ja klar. Ich habe keinen Bezug zu sonst irgendwem.
Ich bin nicht, wieso möchtest du mich rösten? Irgendjemand, du kannst Thomas Scholl roasten. Oder ist das dann doof? Oder willst du Marco Pesic roasten? Oder willst du deinen Kollegen, was ich Birdie roasten? Oder willst du so einen Spieler roasten? Oder Mike James, wen willst du roasten? Es gibt niemanden, den du roasten willst.
Per Günther. Der Roast of Per Günther wäre das Interessanteste. Per Günther oder Pascal Roller wären die interessantesten Roasts. Weil da zwei Typen sind, zu denen noch nie jemand irgendwas Negatives gesagt hat.
Das stimmt nicht.
Das ist wahnsinnig spannend. Das ist die viel spannendere Comedy-Aufgabe.
Du willst so Saubermänner. Du willst Saubermänner angreifen.
Ja, natürlich. Quasi. Natürlich. Ah, okay. Ich habe the Roast of Charlie Sheen damals. Das ist für mich keine Aufgabe für den Comedian, weil die Jokes sich von selber schreiben.
Okay, was wäre welche Wunde würdest du versuchen, sofort bei mir aufzureißen? Was wäre deine,
weiß ich
so,
noch nicht.
Die erste Angriffsfläche? Hast du keine
nicht.
Da würde ich mal. Das wüsste ich sofort. Mein roter Bart?
Also, wir können es ja gerne, wenn Interesse besteht, dann schreib doch an, wie heißt unsere E-Mail-Adresse, abteilungbasketball@gmail.com oder so ähnlich. Schreib doch mal, wenn ihr Interesse daran hättet, einen Roast of Per Günther zu sehen. Vielleicht können wir das ja produziert bekommen.
Als letzte kleine Anekdote, auch Basketball. Ich habe nämlich jetzt vorgestern wieder sehr gelacht, weil ich selber eine lustige Geschichte erzählt habe, an die ich mich erinnert habe. Ich hatte am Tisch gesessen bei der OMR, weil ich ein geiler Medienheinzi bin. Mhm. Und da saß ich mit ein paar Leuten und wir haben uns über Sachen unterhalten, die Basketballer mal gemacht haben. Und da ist wieder die alte Geschichte aufgeploppt. Ich hatte sie vergessen, aber sie ist dann kurz in mein Gehirn gekommen und ich hoffe, du kannst sie wertschätzen. Es gab mal einen Skandal, als Lukas Steiger am College war und da war ja noch keine 21 und dann gab es in der Ausschreitung in der Bar und dann ist er quasi hops genommen worden und sollte expelled werden und es war so richtig, also extremes Ding. Und dann habe ich ihn im Sommer danach gesehen und da haben wir uns darüber unterhalten und da hat er einfach mir lapidar erzählt, wie er überhaupt in die Bars reingekommen ist, weil er hatte ja offensichtlich keinen Ausweis. Lukas Steiger ist regelmäßig mit der Bahncard 25 in die Bars und Clubs gegangen und hat gesagt, das ist die German Over 25 Card.
Clever.
Ich finde...
Sehr, sehr clever.
Die German Over 25 Card von Lukas Steiger ist für mich immer noch so, das ist zwischen genial und dumm und das ist einfach, ich weiß nicht, ich liebe sie. Es ist einer meiner Lieblings,
aber auch
so klein, so mit Foto damals noch und so ein paar Zahlen drauf, es ist einfach...
Aber
die Over 25 Card gewesen.
Es zeigt schon auch deutlich, für wie dumm Amerikaner doch andere Kulturen halten. Dass in Deutschland hat man keinen Personalausweis, sondern man hat einfach eine Karte, die einem bestätigt, dass man 25
ist so
geworden
wie so ein wahrscheinlich so eine universale, so es gibt in Deutschland viele Sachen, die erst ab 25 gehen und dann ist es halt eine klassische, die legt man schnell hin, bevor man rechnen muss, ist okay, wann ist er geboren? Das ist einfach so die Over 25 Card. Ich fand's grandios.
Ja, es ist auch
Geschichte, ja. Allerletzte, ja. Eine Sache, weil es ist der letzte Podcast so bevor dem Final Four. Es ist noch ausstehend. Es gibt einen Mythos, der hat sich gebildet dieses Jahr um Andi Obst.
Mhm.
Und zwar soll Folgendes passiert sein. Andi Obst hatte wohl einen Promotermin und sollte irgendwo 10 Dreier mit rechts und 10 Dreier mit links werfen. Und Legenden besagen, und es gibt wohl ein Video, und ich habe immer gehofft, dass ich dieses Video bekomme. Es wurde mir auch versprochen. Ich habe es aber noch nicht bekommen. Was glaubst du, wie viele er getroffen hat?
Also, wenn es eine Legende ist, dann muss er ja entweder 20 getroffen haben oder so 2.
Alle.
Alle.
Sie sagen alle. Und sie sagen nicht alle. Ich habe dreimal nachgefragt. Meint ihr alle im Sinne von sehr viele? So, ja, der hat ja alle getroffen. Sie meinen wortwörtlich alle. 10 mit links, 10 mit rechts.
Wow.
Eiskalt beim Promotermin. Aha. Das kann nicht sein.
Crazy.
Das ist wer für mich, wenn das Video rauskommt, geht es fast so im Sinne von, in Richtung Markus Eriksson, 294 Dreier von, was weiß ich, von 209, oder 289 von 295 oder so.
Ja, oder Steph Curry, dieses Video mit 6 Fullcourt-Shots hintereinander, wo dann er im Nachhinein rausgestellt hat. Wenn du 20 mal, oder sagen wir mal, du müsstest 10 mit links werfen, wie viele triffst du davon jetzt spontan so aus dem Kalten raus?
1 bis 2, also anderthalb wäre die Line. Das heißt.
Krass, okay.
Ja, doch. Du kriegst die ja schon in die Richtung.
Ja.
Dann klatscht auch mal einer gegens Brett und der geht irgendwie rein. Also irgendwie einen treffe ich schon. Einen treffe ich auf jeden Fall und dann muss man gucken.
ich denke bei der Fähigkeit, also ich denke da immer, immer wenn ich mich erinnern muss, nicht, dass es oft genug, dass es oft vorkommt, dass ich es nicht von selber weiß, aber immer wenn ich mich daran erinnern muss, wie athletisch unterlegen ich bin gegenüber anderen Menschen, dann denke ich an Konsti Konga, damals noch für Ludwigsburg. Das war eins meiner ersten Spiele, die ich jemals kommentiert habe. Da hatte er sich die rechte Hand gebrochen und war aber dennoch mit dem Team dabei und hat einfach mit links so ein bisschen geworfen. Und ich meine auch, dass er in diesem Warm-up in Göttingen war, das vor dem Pokalspiel gegen Göttingen, ich glaube, 10 von 15 von der Dreierlinie mit der linken Hand getroffen hat.
Ja.
Das war also auch Wahnsinn für mich.
Unsere DMs sind immer noch offen Richtung FC Bayern München Basketball. Sollte es dieses Video geben, oder wenn es zumindest noch mal eine offizielle Stimme dazu hören, sonst muss ich Andi nochmal anrufen.
Ja, tu das. Alright, das war's für heute. Mit ganz viel Euroleague. Am Ende noch ein bisschen Blick auf andere Themen. Bitte schreibt alle. Was denn? Ja, stimmt doch.
Das ist gut. Ich hatte überlegt, wie du das zusammenfasst. Wo ist denn hinten
bisschen
noch
Euroleague, bisschen Blick auf andere Themen.
Andere Themen. Das ist korrekt, ja.
Wir wollen auf jeden Fall wissen von euch. Hashtag Roast Per Günther. Wie viele Leute, wer hat Interesse an einem Roast of Per Günther? Ich könnte Comedians organisieren, die das machen, und du müsstest halt die Sportfiguren organisieren, aber wir machen das. Wir haben einen Comedy-Club zur Verfügung, den wir nutzen können für sowas. Also let's do it, man. Wer auch immer interessiert ist am Roast of Per Günther, bitte melden. Also wenn du da Interesse daran hast, ich weiß nicht, oder ob du jetzt sagst,
ich weiß nicht, ob mein fragiles Ego damit klarkäme, weil also diese in dieser Tom Brady Geschichte, da sind wirklich auch da ist alles auf den Tisch gekommen. Das war schon sehr schonungslos. Ich muss auch sagen, dass so die Härte der Jokes in manchen Bereichen wirklich überraschend. Also ich bin ja nicht mehr so im Comedy Game, ich gucke jetzt nicht wöchentlich. Ja. Ich habe aber das Gefühl, dass sich die Linie des Salonfähigen wieder so ein bisschen zurückverschoben hat in Richtung: Es geht wieder mehr, was eine Zeit lang nicht ging, würde ich sagen.
Ja, aber man muss es ja zwangsläufig, ne? Comedy ist viel Überraschung, und wenn es amerikanische Präsidenten gibt, die in der Öffentlichkeit und so weiter und so fort, dann müssen natürlich die Jokes auch sich verschieben in die Richtung. Aber Jeff Ross, the Roastmaster General, der sagt immer: You only roast the ones you love. Und das sollte ja eigentlich dann unter dem Strich stehen.
Ja, das ist, schöner wird's nicht.
Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Peer. Ciao, alle. Tschüss, tschüss.
Ciao, Bastian.